2.12.16, 14:15 Uhr.
Meine Damen und Herren, wir stehen also mittendrin in unserem Text über den Pater August Brunner und haben eben miteinander bedacht, wie das dort läuft, dass er ansetzt, das Grundmuster alles Erkennens ist nicht die Objekterkenntnis, wie sie in den Naturwissenschaften da ist, sondern die Erkenntnis des Subjekts als Subjekt. Dass also tatsächlich das Kind schon die, man könnte es mit diesem Namen der Rahner-Festschrift sagen, Geist in Welt oder Geist in Materie, dass man Person erkennt, in anderen Formen gegenüber der philosophischen Tradition. Wenn Sie nachlesen, wie das bei Husserl geht, in seiner Phänomenologie, dass man so den anderen anguckt und dann den anderen konstruiert und sagt, das ist also ein Subjekt, wie ich auch eins bin, und dergleichen aufgrund von Analogieschlüssen, wo er sagt, das ist Unfug. Sondern das, was wir als allererstes erkennen können, ist, dass wir Personalität in Leiblichkeit erkennen.
Wie heißt Personalität?
In Leiblichkeit. Man könnte also sagen, griechisch würde man sagen, Geist in Materie. Aber es geht ja gerade darum, das war ja das, was meinem Lehrer Max Müller so wichtig war, dass er nicht vom Geist anfängt, weil er sagt, Geist ist was Allgemeines und Offenes, sondern dass er anfängt auch nicht mit der Vernunft, sondern mit der Freiheit. Denn die Freiheit ist der je Einzelne in seiner Entscheidung. Und während wir von dem ganzen griechischen Muster das Allgemeine haben und die Einzelnen sind dann immer Instantationen, sind Einzelfälle dieses Allgemeinen. Und sagte, nein, ich muss andersrum vorgehen. Das, was eigentlich erstmal besteht, ist der Einzelne. Philosophiegeschichtlich ist dafür der große Name ja Kierkegaard, der eben sagt, das sei seine Sendung gewesen von Gott her, den Gedanken des Einzelnen in die Christenheit einzuführen. Weil natürlich das Vaterunser heißt Vaterunser, das haben wir ja auch schon miteinander bedacht und das wird jetzt auch wieder nochmal auftauchen. Und es gibt die Gemeinschaft der Kirche hier und der Gemeinschaft in der Ewigkeit auch nochmal, aber in den Himmel kommen niemals Gruppen, sondern immer der Einzelne. Der Einzelne ist bei seinem Namen gerufen, sein Name in Gottes Hand geschrieben und er wird als der Einzelne genommen und aufgerufen. Das hat Buber zum Teil nicht verstanden und hat dann so einen Artikel geschrieben, dass da was fehlt beim Kierkegaard, aber das ist einfach ein Missverständnis bei Buber, weil er da so übererfüllt war erstmal mit seinem Du, dass er das nicht richtig verstanden hat und den Kierkegaard da nicht richtig verstanden hat. Also das macht er stark. Das heißt dann, dass er auch, wie wir das inzwischen durch unsere Dialogiker kennen, nicht beim Denken anfängt, sondern beim Sprechen. Und Sprechen heißt immer gemeinsam sprechen. Also das Denken ist, einer denkt alleine vor sich hin, jenseits von Raum und Zeit, immer so in der Ewigkeit, zeitlos. Während Menschen einander begegnen und das Gespräch ist es, das hingehört, und Gespräch hat immer einen Ort und eine Zeit. Es hat einen Anfang und ein Ende. Und das ist das, was dann bei Rosenzweig dann eben heißt, das neue Denken, so hat er das genannt, seine Darlegung, das ist in meinen Augen der rationalste und der dialektischste von den Dialogikern, also nicht Buber und auch nicht Ebner, sondern eben Rosenzweig, der das zugleich also nochmal durchdenkt und nennt das eben das neue Denken, dass hier Zeit und Raum entscheidend ist und das Miteinander. Das Hören aufeinander und das Antworten, so wie es also beim Hölderlin heißt, seid ein Gespräch, wir sind. Das ist eigentlich der Punkt, von dem er hier ausgeht und dass so der Mensch zu denken ist. Also Geist und Personalität werden als solche in der Vermittlung unmittelbar erkannt. Das ist der Punkt. Eine solche Erkenntnis, ich zitiere, ist allerdings da schwierig anzunehmen, wo man mit der aristotelischen und der kantianischen Tradition die geistige Erkenntnis aufbauen lässt auf einer sinnlichen Erkenntnis. Der berühmte Satz, nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu. Also das Erste ist, dass man es erstmal sinnlich erfährt, um dann darüber zu denken. Und sagte, das ist eben falsch und darauf hat ja auch schon Leibniz diesen berühmten Satz gesagt, alles, was da im Intellekt ist, war vorher im Geist, außer dem Intellekt selber. Denn der war immer schon Intellekt.
Ja. Gibt es bei Aristoteles oder wo ist der
Aristoteles? Ja, ja. Das haben Sie schon ganz deutlich, weil da wird ja, man muss sich aber überlegen, was da wirklich passiert ist in der Denkgeschichte, dass das Du erst auftaucht im 19., also Ende des 18., nein, 19. Jahrhunderts. Da taucht das überhaupt erst auf und die beiden Namen sind Fichte und Feuerbach. Also bei Fichte wissen es viele Leute nicht, weil die denken, haben immer so im Kopf, ja, das absolute Ich oder so etwas. Nein, nein, Fichte sagt ganz ausdrücklich, eine spätere Person gibt es immer nur miteinander. Das haben wir auch miteinander schon lange bedacht, ich nehme es nochmal auf. Den Gedanken, ein Subjekt kann es für sich alleine geben und das hat mit Objekten zu tun. Und wo mehr als ein Subjekt auftritt, gibt es dann auch Konkurrenzprobleme. Personen kann es als eine Person überhaupt gar nicht geben, weil die Grundvollzüge von Personen interpersonaler Art sind. Das ist das, was ich ja religionsphilosophisch den Juden und den Muslimen zu bedenken gebe, die sich da aufregen über unsere Trinität. Ich sage, fangt ihr mal an zu denken. Wenn ich Gott nur als eine Person denke, hat Spemann schon geschrieben in seinem Buch über Personen, dann muss ich ihn entwerfen als jemand, der Personen schaffen muss. Weil die entscheidenden Vollzüge von Personen sind interpersonaler Art. Anerkennung des anderen, sich dem anderen anvertrauen, sich beurteilen lassen vom anderen, dem anderen ein Versprechen geben und es halten oder eben nicht. Und so, also alle diese Dinge, die hineingehören, eine Person kann es überhaupt nicht geben. Sondern Person heißt Interpersonalität. Die Grundgestalt von Person heißt Wir. Wo ich dann immer dazu gesagt habe, wir ist nicht der Plural von ich, wie die Leute meinen, denn das kann man beim Fichte lesen, der Plural von ich heißt Iche, das ist gar kein Problem. Wir ist ein Wort für erste und zweite Person. Im eigentlichen Sinn, wir können auch sagen, wir sind jetzt hier ein Wir. Aber das ist schon einen Schritt abgesenkt. Eigentlich ist wir ein Wort für ich und du, für diese Einheit, für den Ineinanderblick, der dort da ist. Der gehört hin. Und da wir nun Sinneswesen sind, wird das so entworfen, zu sagen, ich sehe eben erstmal Farben, höre erstmal Töne und dann interpretiere ich das. Und darauf sagen die, nein, das machen wir nicht so, sondern wir sagen, ich höre sofort das Wort des anderen und nicht Töne. Und ich sehe das Gesicht des anderen und nicht Farben und Formen, die ich dann interpretiere. Das ist nicht wahr, sondern das sehe ich. Und das ist das, was die Urgestalt von Geist ist. Und er sagt, dass das verschwunden ist und auch das Reden von Gott und die Analogie, das hängt zusammen mit derselben Zeit, mit dem Siegeszug der Physik, der Wissenschaften, wo eben das Objekt erkennen, das Muster allen Erkennens wird. Das muss man... Ja, also Metaphysik, das ist ja eben, Meta heißt wörtlich eigentlich nach. Und da ist die Frage, also sehr viele Leute meinen, das sei nur eine bibliothekarische Name, weil das Buch war nach der Physik. Andere sagen wieder, nein, Meta heißt hier nicht bloß danach, sondern es ist auch höher, es ist das Wichtigere, das unmittelbar da ist. Das kommt darauf an, wie man das interpretieren will. Und auch wie ich Physik denke, ist ja nochmal unterschiedlich. Physis heißt eigentlich von Phyen wachsen, blühen und so, das ist erstmal offen. Der Ausdruck, dass das dann festgelegt worden ist für eine Wissenschaft, in der es gar kein Leben gibt, in der es gar keinen Zweck gibt, kein Wozu oder so. Da hat ja Spemann auch eigens da mit seinem Mitarbeiter Löw damals ein Buch geschrieben, die Frage wozu, dass es die nicht mehr gibt. Das Wort warum hat ja mal wozu geheißen. Warum, das war nämlich, das ist ein R geworden in der Lautverschiebung, das war mal ein S und hat geheißen was um. Und was um heißt natürlich um wes Willen. Damit ist also das Wozu gemeint, die Zielursache. Und das ist für die Alten die allererste Ursache aller Ursachen. Ohne Wozu geht da überhaupt gar nichts los. Das ist also für die völlig klar und das wird ja in der neuzeitlichen Physik abgeschafft. Das gibt es nicht mehr. Das Leben wird weggenommen, das Wozu ist weg, das Was ist kein Wissen, sondern gefragt wird nur das Wie und Warum in dem Sinn von der Suche nach der Kausalität, der reinen Wirkung. Kausalität in den Vorgängen. Ein Zustand, der aus einem anderen folgt. Aber das Wozu ist weg und damit auch das eigentliche Was, also die ganzen Kinderfragen, die eigentlich die Philosophie ausmachen, was, warum, wozu, das ist eigentlich weg.
Ohne was, wozu auch kein Wissen. Also was, Wissen, wozu?
Die haben eben...
Was soll das dann Wissenschaft sein, wenn kein Wozu?
Ich meine, wir können das, wir machen erst das Wozu dazu. Das ist der Gedanke. Und das hatte ich ja auch schon angesprochen, dass daran so ein Stück weit auch der Thomas selber schuldig ist mit, was heißt schuldig, also der heilige Thomas. Aber trotzdem ist es so, dass der Aristoteles noch gesagt hat, dass die Dynamik so etwas ist wie ein Schütze, der auf was zielt. Das steht bei Thomas nicht mehr. Thomas sagt so, dass die Dynamik des Lebens davon kommt, dass Gott den Pfeil abschießt, sodass wir immer schon unterwegs sind als Objekte dieser Sendung. Und dann sagt eben Spemann mit Recht, da muss ich nur noch Gott streichen und dann bin ich das Wozu ganz los. Weil er vorher das Innere Wozu schon weggenommen hat. Dann sagen die, nein, ein Hund, der will nicht trinken, sondern den treibt, also da irgendein innerer Trieb dazu, dass er jetzt im Wasser läuft oder so, weil das da eben in seinem Blut und in seinen Säften da nicht stimmt. Das aber ein Tier durchaus etwas beabsichtigt und das umzutut, das kommt dann schon nicht mehr vor beim Physiker. Das ist gestrichen, während das eigentlich hingehört. Und warum? Weil man damit dann eben toll umgehen kann. Das ist Herrschaftswissen. Die Wissenschaft, die also die Gründe weiß und damit auch über das Wie nochmal hinauskommt, das technische Wissen, sondern dieses reine Kenntnis der Wirkabläufe, die geben das dem Menschen in die Hand. Deswegen ist eben die Wissenschaft auch die höchste Form, Wissen aus Gründen. Zwischen Personen gibt es das nicht schon, da hört es nämlich schon auf. Wenn ich Personen nehme, dann kann ich zwar feststellen, warum jemand verliebt ist, aber ich kann nicht herauskriegen, warum der liebt, denn das ist ein Freiheitsvollzug. Sodass ich im Umgang mit Personen auf die niederste Form von Wissen zurückgeworfen werde, nämlich auf das reine Wissen das. Während klassischerweise seit Plato drei Schichten des Wissens gedacht werden, das bloße Wissen das, dann das gewusst wie, das ist das Erfahrungswissen, heißt Technae im Griechischen, Ars im Lateinischen, wir sagen Kunst oder Kunde dafür, Heilkunst, Heilkunde. Und da wissen wir nicht warum, sondern wir wissen, es ist so, aus Erfahrung. Wir stellen fest, das eine Kraut hilft gegen Durchfall und das andere gegen Fieber, wir wissen nicht warum. Wenn man weiß warum, ist es eine ganze Stufe höher an Herrschaftswissen. Aber eben ein Herrschaftswissen nur für Objekte, nicht für Subjekte. Und dann macht man eben dann den Menschen zum Objekt. Und dann gibt es Leute wie Lübbe, der sagt, ja, das ist ja gut, wenn die den als Objekt machen, dann wird seine Personsein nicht mehr berührt. Sage ich von wegen. Das Personsein, der kriegt dann auf der Objektebene seine Rente gestrichen und dann ist die Person verhungert hinterher. Also das ist überhaupt keine Lösung des Problems.
Ich habe jetzt bloß ein Problem mit der, dieses gilt eigentlich nur im gemeinschaftlichen Bezug. Ne? Für die eigene Person, der muss ja einen Grund angeben können, wenn er eine Freiheitsentscheidung macht.
Eben, im Miteinander muss man sich rechtfertigen, muss man ein Warum angeben, weil das eigentlich ja gemeint ist und an diesem Warum oder Wozu genauer bestimmen wir ja auch uns und machen uns zu dem, dem wir hinterher sind. Das ist ja das, was dabei rauskommt.
Oder ich mache ein Mess jetzt, weil wir also kirchlich gültig und entscheide dann, ob der drin ist oder draußen, ob er trotzdem ist oder nicht.
So ist es, aber da habe ich eben die Person habe ich verloren dann. Genau. Und deswegen sagt er, wir müssen eben gegen diese Vorstellung, die auch beim großen Husserl ist. Er sagt, ich konstruiere den anderen. Ich entwerfe ihn mir, von mir her. Dass ich sage, der kann eigentlich nur so sein wie ich auch. Er sagt, das ist einfach nicht wahr, sondern man erkennt unmittelbar, dass der Anfang mag noch instinktiv sein, aber es wird unmittelbar erkannt, dieses Wohlwollen oder so. Das sind ja Spiele, die kann man ja auch also nachmachen als böser älterer Bruder. Da haben wir zwischendurch auch mit den jüngeren Geschwistern ja auch gemacht. Wenn man die Böse anguckt, dann fangen die an zu weinen. Nicht? Das ist ja nicht so, als ob die das nicht merkten. Von wegen, als wären das bloß Kameras, die Augen. Warum wäre das so spannend, zwei Kameras aufeinander einzustellen? Das ist völlig unwichtig. Nicht? Sondern es ist wirklich der Ineinanderblick, der dorthin gehört. Und da setzt er ein, und da heißt jetzt der neue Schritt, mit dem ich jetzt hier weitermache, da hat er drüber geschrieben, Glaube. Denn jetzt ist das Problem, wie erkenne ich nun also Personen, wenn ich mir diese Maßstäbe nehme mit der wehrlosen Materie, in der ich eben eindeutig rauskriege, was dort vorliegt, die Maße und das Warum der Wirkursächlichkeit, die sind fest und bekannt. Wie erkenne ich jetzt Person in dieser Interpersonalität, sagt er. Das ist jetzt das Problem. Und dann sagt er eben, von diesem stofflich Gegenständlichen, das ist leicht ins Wort zu bringen. Manche sagen wieder, ist das wirklich so leicht? Tatsächlich kann man es nicht richtig beschreiben. Also man kann nicht Farben beschreiben. Das halte ich schon für deswegen für wichtig, weil mich das immer ärgert, wie die Leute mit der Sprache umgehen. Ich habe ein Buch, eins meiner Bücher habe ich extra genannt, Liebe zum Wort, weil ich finde, dass die Philologen ihre Wörter nicht besonders lieben. Dass man das also nehmen muss und sieht, wie gehe ich damit um, was ist dort gemeint. Dass ich nämlich genau das mitsehe und nehme und dann sagt er, was eben hier passiert ist, dann sagen die, ja, ich kann nicht beschreiben, wie es mir geht oder ich kann mystische Erfahrungen nicht beschreiben oder die Liebe nicht beschreiben. Da beschweren sich dann die Dichter und die Liebenden überhaupt alle quer und hacken alle auf der Sprache rum und das finde ich unanständig. Weil man irgendwie sehen muss, wie positiv das eigentlich ist, was dort geschieht, dass nämlich Sprache nicht in erster Linie Beschreibung ist, sondern gegen Schiller gesagt, spricht die Seele, so spricht die Seele sehr wohl. Sie spricht sich nämlich dem anderen aus oder sie spricht sich dem anderen zu. Beschreiben kann ich nicht. Natürlich kann ich nicht beschreiben, und zwar nicht erst mystische Dinge. Ich kann keine Farbe beschreiben. Wie soll ich einem Blinden beschreiben, was grün ist? Das geht überhaupt nicht. Sondern ich kann nur Leute erinnern an Erfahrungen des Grünen. Also was mache ich, wenn ich jemanden grün beschreibe? Ich erzähle dann Moosgrün, Grasgrün, Jadegrün und so weiter, was es da alles gibt. Das heißt, ich erinnere an Erfahrungen, aber ich kann es nicht beschreiben. Sondern die Sprache ist nicht zum Beschreiben da, dafür malt man nämlich. Und das machen wir ja heute so. Wir machen ja keine Beschreibungen mehr in den Suchanzeigen, sondern wir machen Phantombilder. Denn daran kann man das erkennen und sehen. Das ist gegeben, das ist der Vorteil des Bildes. Die Sprache ist dafür da, um Dinge aufzurufen, die man erstmal jetzt gar nicht hat. Das ist ja das, was dann, woher die Idee kommt, dass man mit der Sprache zaubern kann. Nicht? Wenn man so sagt, er blickte vom Berg herunter in die Ebene und sah das schimmernde Band des Flusses sich da schlängeln, dann haben sie sofort also ein ganzes Bild im Kopf mit so einem Satz. Da wird nichts beschrieben, sondern da wird etwas heraufgerufen. Und das andere sind, dass Versprechen gegeben werden. Ich sage meine Mitarbeit zu, ich komme, wir sehen uns heute Abend oder was auch immer. Und dafür ist die Sprache da. Und dann sagt er eben, an sich ist im Nu aufgezählt, was die Wissenschaft vom Stoff zu sagen wagt. Wie ist das aber mit den mitgeführten Elementen, mit dem Gegenständlichen? Und damit rückt dann die Person ins Zentrum. Wie kann ich dann darüber reden? Und sagt er, damit haben wir einen ersten Grund, warum der Glaube als wesentlich unsicher gilt. Das ist ja sehr merkwürdig, dass wir in unserer Sprache sagen, Glauben heißt nicht wissen. Glauben heißt, man weiß nicht genau. Da sagt sogar der heilige Thomas auch, Glauben heißt nicht wissen. Warum der Thomas das sagt, das haben wir schon öfter angesprochen. Zwei Gründe. Der erste, dass er von Aristoteles kommt. Und Aristoteles hatte schon gesagt, gewusst das, gewusst wie, gewusst warum. Das ist die Wissenschaft. Und im Griechischen wie im Lateinischen ist dasselbe Wort für Wissen und Wissenschaft. Während wir im Deutschen einen Unterschied machen. Scientia und Episteme heißt sowohl Wissen wie Wissenschaft. Und deswegen kann man das nicht richtig unterscheiden. Während wir sagen Wissen, was heißt Wissen? Wenn ich das die Kollegen frage und die ärgern will, dann, vor allen Dingen, wenn die so jetzt naturwissenschaftlich geprägt sind, dann sagen die, Wissen heißt Meinung mit Beweis. Das heißt, kann nicht stimmen. Wie viele Leute sind schon auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden und hinterher die DNA-Analyse sie also rehabilitiert? Die sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig sind? Sie konnten es nur nicht beweisen. Und dann regen die sich immer auf und sagen, das ist ganz was anderes. Sag ich, wieso? Wenn ich Ihnen nach einer Definition frage, müssen Sie mir eine Antwort für die Definition geben. Sagen Sie dazu, Sie meinen wissenschaftliches Wissen, dann akzeptiere ich ja. Aber wenn Sie sagen, Wissen sei Meinung mit Beweisen, das stimmt nicht. Man muss es nicht beweisen können in jedem Fall. Wissen heißt, sagen können, dass ich sagen kann, was der Fall ist. Einfacher kann ich es nicht sagen. Das ist so ein Doppelausdruck. Wissen heißt, sagen können, dass ich sagen kann, was ich sage. Denn ich kann die Wahrheit sagen, ohne es zu wissen. Simpelste Beispiele, zwei von Ihnen bitte ich aufzustehen und zu sagen, die Zahl der Sterne ist jetzt, sagt der eine gerade, der andere ungerade. Wissen wir, einer hat recht. Einer nicht, aber wir wissen nicht, wer. Einer hat die Wahrheit gesagt und man kann die Wahrheit sagen, ohne es zu wissen. Wenn ich sie wissen will, was dann? woher weiß ich's? Und da, sagt er, da taucht jetzt das Problem auf. Also das ist der eine Grund, dass der Thomas bei Wissen dann an die Wissenschaft denkt. Der andere Grund ist edler. Das ist nämlich, dass im Neuen Testament kein Unterschied gemacht wird zwischen Glauben und Hoffen. Das ist immer noch dasselbe. Abraham heißt der Vater des Glaubens, Römer 4. Und dann wird dazu gesagt, er hat wieder Hoffnung gehofft. Paraelpida. Und wenn Sie dann den Hebräerbrief nehmen, 11. Kapitel, und lesen, was dort steht, was ist Glaube? Glaube heißt festhalten an dem, was man erhofft. Das heißt, die haben das eine Wort Zuversicht. Und da steckt Glaube mit drin und von Hoffen wird gar nicht geredet. Oder wird geredet, aber das wird dann als dasselbe definiert. Erst in der nächsten Generation kommt es zur Trennung. Und dann ist es klar, dass ich im Glauben weiß und in der Hoffnung nicht weiß, sondern Zuversicht habe. Also ich weiß im Glauben, dass Gott mein Heil will. Aber wenn ich mich hinstelle und sage, ich weiß, ich komme in den Himmel, dann komme ich auf jeden Fall nicht rein, denn das ist eine schwere Verfehlung gegen die Hoffnung. Dann bin ich schon woanders gelandet. Die machen dann also später die Trennung und dann haben wir die drei Worte. Glauben ist Wissen, Hoffen ist nicht Wissen, sondern Hoffen ist Zuversicht, Vertrauen drauf, dass das kommt, und die Liebe. Dann haben wir dann diese drei Formen. Und deswegen kann man beim Thomas eben lesen, der Glaube ist nicht Wissen. Einmal Aristoteles, andermal Neues Testament. Aber Glauben ist sehr wohl Wissen, nämlich, dass ich sagen kann, was der Fall ist. Also wie definiert nun also Brunner Glaube? Glaube ist, ich zitiere, Erfassung der Wirklichkeit als in die Welt eines anderen aufgenommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also er sagt nicht einfach einen Satz vom anderen übernehmen, sondern er sagt, die Wirklichkeit als in die Welt eines anderen Menschen aufgenommen, erfassen. Das heißt, ich lasse mir nicht von dem was sagen, sondern ich gucke mit dessen Augen auf die Wirklichkeit und sehe die jetzt mit seinem Blick. Das heißt jemand glauben. Also es ist nicht bloß ein Geschehen zwischen Zweien, sondern es ist genau ein gemeinsam sich ausrichten auf. Das ist das Mit, für das ich immer eintrete. In, das kommt dann nochmal hinzu eben, dieses In ist ja ein ganz wichtiger Punkt, entweder ich setze auf ihn oder ich gehe in ihn hinein, das ist es nämlich, um mit seinen Augen zu sehen, das ist gemeint. Und das sagt er, das gilt generell, also ich glaube jemandem, weil der mir irgendwas erzählt hat über ein Bild oder ein Gedicht oder was weiß ich, und dann gucke ich also jetzt mit ihm auf die Welt, das ist das, was geschieht. Das ist nicht ein Geschehen zwischen uns, sondern natürlich zwischen uns, aber zwischen uns so, dass wir jetzt gemeinsam auf das Dritte schauen. Deswegen sage ich das mit, da so ein wichtiges Wort. Also Glaube ist nicht die Übernahme fremder Erkenntnisse, sagt er. Das denken wir so. Sondern er sagt, nein, Glauben heißt mit den Augen des anderen gucken, nachdem man es gehört hat. Das ist das, worum es ihm geht. Also ich die Welt mit den Augen des anderen sehen. Und das finde ich dann wirklich eine schöne Bestimmung, die er hier für Glauben meint. Also jetzt gar nicht bloß im religiösen, sondern auch im zwischenmenschlichen Glauben. Vor allem, wenn Sie Pieper lesen in seinen Tugendbüchlein, da fängt er das Buch über den Glauben damit an, dass er sagt, er geht vom Verb sofort ins Substantiv. Weil er sagt, das Verb heißt im Deutschen selbstverständlich bloß vermuten. Das muss man sich eigens bemühen, dass man das jetzt nicht meint. Aber der Glaube, das gilt immer noch so wie die Überzeugung, also dass man das für wahr hält oder so etwas und nicht bloß meint. Während sonst sage ich, ich glaube, dass morgen die Sonne scheint, das heißt, dafür kann ich nicht sterben. Das geht ja wirklich nicht. Also diese Ganzschau im Alltag, dass die hier hingehört, sagt er, und da ist eben wichtig, dass wir da eben mit Personen zu tun haben und nicht bloß mit Sachen. Und das sei, sagt er, der eigentliche Grund, warum Glaube heute die Bedeutung einer wahrscheinlichen, aber unsicheren Annahme hat. Denn das hatten wir genau in der Neuzeit ausgebotet. Gesagt, ich brauche nicht, ganz egal, wer den Tisch gemessen hat, Für jeden kam dasselbe raus. Deswegen haben die Physiker sich auch eingebildet, sie hätten es rein mit der Realität zu tun und nicht mit der Wirklichkeit, die durch das Erkennen verzeichnet wird. Wo es die Verzeichnung gab, nämlich bei den Wellenerfahrungen, da gibt es Wellen, die haben wir gespürt als Temperatur, wir haben Wellen gehört, wir haben Wellen gesehen, da gibt es unterschiedliche Wellenlängen und dann sagen die Physiker, die Wahrheit sind eigentlich die Wellen und das andere ist was Subjektives. Und eigentlich sind Farben Wellenlängen. Nein, Farben sind Farben. Und dann haben sie einen Aspekt, unter dem sie Wellenlänge sind. Und das verschwindet eben und damit hört das auf und sagte, das ist der eigentliche Grund, was man, ich zitiere noch wieder einen Satz von ihm, was man aus einer gewissen Unachtsamkeit und Oberflächlichkeit stammt, was man eigentlich Oligopistia nennen müsste. Oligopistia heißt wenig Glaube auf Deutsch. Wir sagen im Deutschen Kleinglaube dafür. Und er sagt, das, was da aus Kleinglaube kommt, also wo man eben zu wenig glaubt, sagt er, das lastet man dann dem Glauben selber an. Nämlich diese Oberflächlichkeit, in der ich sage, ja, da sehe ich nicht genau, weiß ich nicht oder so. Gerade das Fehlen an Glauben wird dann Glauben genannt und sagt, der Glaube ist schuld, dass man da die Wahrheit nicht erkennt. Und drum dreht er das um und sagt, das geht eben nicht, sondern ich muss wirklich ausgehen von dieser Dimension des Begegnenden und von der Wirklichkeit seiner und seines Was. Also deswegen ist geistiges Erfahren aktiver als die Sinneswahrnehmung und stellt höhere Ansprüche an den Erkennenden. Das muss man sich klar machen. Also um Materie zu erkennen, braucht man nicht viel zu tun. Nimmt man einfach einen Zollstock oder eine Waage und die Sache ist getan. Um festzustellen, wie jemand hinter mir ins Zimmer gekommen ist, das ist ohne Problem. Aber wie soll ich erkennen, dass er eine Person ist? Wie soll ich erkennen, dass er mir wohl will? Wie soll ich erkennen, dass er mich liebt? Das erfordert, sagt er, da brauche ich was anderes. Zitat jetzt von Pater Riesenhuber, Klaus Riesenhuber. Was muss das Subjekt tun, um hier was zu erkennen? Ich zitiere, durch entschlossenen Willen zur Wahrheit, wie sie auch sei, durch einfühlende Liebe, durch geduldiges sich vertiefen und sittliche Lauterkeit, durch den Mut, die eigensten tiefsten Fragen laut werden zu lassen und durch das gefügige sich beeindrucken lassen. Durch diesen personalen Einsatz konstituiert sich der Mensch nicht das Objekt seiner Erkenntnis, sondern er bereitet sich zu einer entsprechenden Empfängnis vor. Das ist der Schritt. Also nicht ich konstruiere meine Objekte, sondern durch das, was ich da eben gerade gelesen habe von Klaus Riesenhuber, der ist Missionar in Japan und wir kennen uns halt noch vom Noviziat seiner Zeit, der das also strikt so in dieser Form formuliert und sagt nochmal, ich konstituiere mir nicht das Objekt der Erkenntnis, sondern ich bereite mich zu einer tieferen Rezeptivität vor. Und da sagen viele Leute für die Rezeptivität Passivität. Wenn Sie wissen, was ich immer stark mache, das Medium, die Medialität. Ich lasse mich beeindrucken. Ich lasse mich berühren, ich lasse mich überzeugen oder was dorthin gehört. Das ist, weil wir ja keine Konjugation haben, machen wir das mit dem Lassen dann. Also wir machen uns fertig für diese Aufnahme, die dorthin gehört. Das gilt für die andere Personen, das gilt für das Schicksal, das gilt für die Sprache der Schönheit, das gilt für die Dimension des Heiligen und es gilt auch nochmal für den sich offenbarenden Gott. Ich kann nicht da sitzen in der wissenschaftlichen Haltung und sage zu Gott, so jetzt red mal. Und ich sitze da gemütlich im Sessel. Das geht nicht. Sondern ich kann das nur hören, wenn ich mich dem unterwerfe.
Und Gott redet ja auch noch mit.
So ist es. Eben, der redet eben selber nochmal hin, genau. Und das kann ich eben nicht hören, indem ich sage, so in aller wissenschaftlichen Ruhe und abgeklärt, jetzt lass mal sehen und dann denke ich mal drüber nach oder so. Es geht nicht. Sondern ich muss mich dafür also auftun und öffnen, damit das überhaupt gelingt. Und sagt er, und dieses Dazutun des Erkennenden, Das wird immer wieder mit den subjektiven Zutaten verwechselt, die aus unserer Leiblichkeit stammen und die tatsächlich keinen Aufschluss für die Wirklichkeit geben. Das kommt natürlich nochmal dazu, das spielt natürlich mit. Zum Beispiel, wenn ich aus einer großen Kälte komme und dann kommt mir schon das lauwarme Wasser heiß vor oder solche Geschichten. Das sind eben tatsächlich diese Unklärungen, die durch die Leiblichkeit hineingehören. Das sind aber dann andere Zutaten. Da zählt er noch weiter auf, zum Beispiel begehrendes Verklären, wishful thinking, ängstliches Verteufeln. Sowas gibt es, dass wir also solche subjektiven Voreingenommenheiten, das nannte man früher Vorurteile. Gadamer hat die ja rehabilitiert und sagt, die brauchen wir, nicht? Aber man muss mal gucken, man kann die nicht einfach übernehmen, sondern da stecken eben Vorentwürfe drin, und die man eigentlich ins Hand nehmen muss. Es gibt ja besonders deutliche Beispiele, zum Beispiel, wenn man einen Klassenkameraden hatte, der einen immer gequält hat, und man trifft hinterher als Erwachsener dann einen Menschen, der jetzt genauso heißt, dann muss man erstmal in sich überwinden, die ganzen Antipathien, die in einem dann einfach hochsteigen, zum Beispiel. Oder so Sachen, nicht? Also da gibt es natürlich eine Menge von solchen Subjektivitäten, die die Wirklichkeit verzeichnen. Aus unserer Erfahrung und des Leidens, das spricht er schon an. Aber da darf ich jetzt eben nicht alles drunter zählen. Und darum sagt, ich muss genau unterscheiden, es gibt eine Vorbereitung, eine Selbstvorbereitung und ein sich öffnendes Subjekt, ohne dass das gar nicht gesehen werden kann, die man aber nicht verwechseln darf mit diesen verdeckenden Formen, die die Subjektivität in den falschen Sinn einbringt. Und weil die Leute so fasziniert sind von diesem Falscheinsehen, verlangen die, dass eine eigentliche Erkenntnis eine rein sachliche und unbeteiligte ist. Und das ist nicht wahr. Unbeteiligt kann ich da gar nichts erkennen. Sie können nicht über die Schönheit eines Bildes diskutieren, wenn Sie nicht in einer ästhetischen Einstellung sind.
Das ist auch ein dicker Balken, den sich die Kirche ins Auge gesetzt hat.
Wie bitte?
Das ist auch ein dicker Balken, den sich die Kirche ins Auge gesetzt
hat. Meine ich doch. Ja, eben. Ja. Nicht? Also das sitzt so deutlich drin in allen möglichen Texten und da muss man wirklich klar sein, wir können nicht diese falsche Subjektivität dadurch wegräumen, dass wir objektiv werden, sondern wir müssen eine richtige Subjektivität an die Stelle hinsetzen. Und das macht er eben deutlich und das gab es in der Neuscholastik eben auch nicht. Sondern die wollten eben wirklich jetzt da scharfe Klarheit und vermitteln und deswegen kam eben der Pater Brunner eben, haben die den nicht gewollt da in Pullach, die Mitbrüder. Weil die gesagt haben, das ist nicht so unsere Rationalität und wir müssen das also da eindeutig klar hinkriegen. Und solche gibt es auch heute wieder hier unter den Lehrern, die sagen, nein, man soll nicht so viel von christlich reden oder so, sondern Philosophie tout court. Nur einfach Rationalität. Nein, Rationalität reicht nicht. Ich brauche personale Beteiligung. Es gibt Dinge, die ich anders gar nicht zu sehen kriege. Und deswegen diese Wichtigkeit, ich habe ja eins, meine Bücher habe ich ja genannt, Gott ergriffen. Wo man sich nicht ergreifen lässt, kann man verschiedene Dinge überhaupt nicht bedenken oder sehen. Wie gesagt, Beispiel der Schönheit. Ich kann abstrakt was über das Bild reden, wo das historisch hinhört. Ich kann was über die Farben sagen. Ich kann eine Informationsästhetik machen. Geht alles theoretisch neutral. Aber ich kann nicht neutral über die Schönheit eines Bildes oder einer Sonate reden.
Oder über die Sichtbarkeit.
Zum Beispiel. So ist es. Der ist nicht objektiv sichtbar. Und das soll man dann auch nicht behaupten. Sondern das geht nur, wenn ich die richtige Subjektivität habe. Und da sind wir aber allesamt, das steckt natürlich auch in uns drin. Das merkt man, muss einfach nur weiter zurückgucken. Ich habe so gedacht, wie ich mal so einen Aufsatz geschrieben habe über so die Aufklärungszeit und wo man dann zeigen kann, wie auch die Gegner der Aufklärung dort massiv aufgeklärt waren. Also einfach diese Maßstäbe ihrer Zeit übernommen haben. Und so ist mir natürlich klar, dass auch unser Eins, dass auch ich zugleich auch geprägt bin von unserer Wissenschaftsgeprägtheit, die wir in unserer Welt hier haben, obwohl ich da versuche, immer darauf zu achten oder zu gucken. Aber das ist unweigerlich. Das sieht dann jemand aus einer anderen Zeit, wie wir das merken, wenn wir jetzt zum Beispiel die Theologen der Romantik angucken oder so. Wo sagen, naja, das sind doch die Kinder ihrer Zeit. Und so kann sich hier niemand einbilden, er wäre nicht auch Kind dieser Zeit, bilde ich mir auch für mich nicht ein. Dass ich aber trotzdem innerhalb dessen sage, ich greife jetzt aber die Partei derer, die sagen, da will ich gegen angehen. Und will dann, nein, ich will nicht versuchen, dann noch objektiver zu sein als die anderen, sondern ich weiß, hier muss Subjektivität her, weil anders geht es nicht.
Kann man man dann sagen, dass Ästhetik in objektiver Hinsicht gar nicht gibt?
Das muss man sowieso sagen, und zwar einfach vom Wort her schon. Was heißt denn objektiv? Objizere heißt entgegenwerfen. Ich kann gar nicht entgegenwerfen, wenn da niemand da ist, dem ich was entgegenwerfe. Also reine Objektivität gibt es überhaupt nicht. Reine Objektivität gibt es nur zwischen zwei Computern. Und da wissen wir, dass die nicht reden miteinander oder nicht denken. Die Leute sagen zwar, die denken und nennen das künstliche Intelligenz, aber die denken nicht, sondern die tun nur so. Das kann man am besten bei dem Searle sehen. Der Searle hat das so schön durchgeführt an so einem Beispiel, dass er sagt, jemand sitzt, beantwortet chinesische Fragen, indem er nach einem bestimmten Programm immer so die richtigen chinesischen Wörter dann hochhält. Der kann aber kein Chinesisch, der weiß überhaupt nicht, was er da macht. Aber er weiß, nach welchen Regeln er dann da also auf bestimmte chinesische Bilder mit chinesischen Bildern antworten muss. Sagt er, und so ist das mit den PCs, die können, die reden überhaupt nicht mit uns. Eben. Ja, eben. Ja, oder ich würde sogar das Wort interpretieren dann nicht benutzen, weil das eigentlich schon, das brauche ich schon fürs Denken schon. Also die befolgen Regeln, muss man sagen. Die interpretieren noch nicht mal, sondern die werden programmiert. Das heißt, die beantworten, aber ohne Interpretation, die beantworten bestimmte Reize auf eine bestimmte Weise nach Regeln. Das ist das, was der Searle da durchgeführt hat in seinem berühmten Aufsatz über das chinesische Zimmer. Wo, also wie gesagt, er kriegt also dann diese chinesischen Zeichen da und nach irgendwelchen Regeln weiß er muss auf diese Zeichen, wo er gar nicht weiß, was die bedeuten, auf diese Zeichen gehört dann das und so nach äußeren Regeln als Antwort.
Und da kommen sie auch mit ihren Biomaschinen nicht
durch. So ist es, so ist es. Und das muss man sehen. Eben, ich muss eben tatsächlich dem anderen klar machen, dass er davon also ergriffen sein muss, dass er hier in dieser Wirklichkeit mit drin sein muss, sonst geht es nicht. Rein objektiv geht es nicht, weil eben, nochmal, Objekt muss ja irgendwem da entgegenkommen, sondern ich lasse mir das ja, ich muss es aufnehmen und mir gesagt werden, indem ich darauf eingehe, da kann ich gar nicht weg. Und muss da wissen und das mitbekommen. Ob wir uns dann einigen oder nicht oder uns zerstreiten, da gibt es ja haufenweise, jeder hat andere Lieblingsmusiker oder Komponisten oder Dichter, das steht auf einem anderen Blatt, aber dass ich jedenfalls dafür grundsätzlich einen Sinn haben muss, dafür Zeit nehme oder so etwas und das nicht bloß gebrauche. Eigentlich landen wir da wieder bei dem Satz, dass es tatsächlich um die Liebe irgendwie geht.
Im weitesten Sinne. Die Musik oder die Kunst die gleiche Probleme wie die Religion, wenn sie drüber.
Genauso, genauso. Eben, das ist wirklich bei beiden dasselbe. Also wir haben tatsächlich subjektive Wahrheit und die muss ich auseinanderhalten, echte Subjektivität, indem ich mich davon bewegen und rühren und aufschließen lasse und das andere, dass ich in meiner falschen Subjektivität drinstecke und das auseinanderzukriegen, das schreibt er auch, das ist überhaupt nicht leicht und das durchdringt sich im Glaubenden selbst. Das steckt also Momente des Aberglaubens und so und der Verkürzungen und Verschiebungen. Nietzsche würde von Perspektiven reden. Ne? Die stecken natürlich überall auch nochmal mit drin. Diese Verkürzungen. Deswegen gibt es ja auch ja verschiedene Sichter. Und drum sagt er, brauche ich im Konflikt der Interpretationen zu vieles qua und zu vieles quae, brauche ich also eine doppelte Hermeneutik und das hat man besonders, das habe ich am schönsten gefunden bei Ricoeur in seinem Buch da Le Conflit des Interprétations und in seinem Buch dann Die Interpretation, ein Versuch über Freud, das war damals in den 70ern und da sagt er, wir brauchen zwei Hermeneutiken. Wir haben einmal die Hermeneutik, ich zitiere, auf der einen Seite wird die Hermeneutik aufgefasst als die Manifestation und Wiederherstellung eines Sinnes, der in der Art einer Botschaft, einer Verkündigung oder, wie es zuweilen heißt, eines Kerygma an mich gerichtet ist. Also das ist die eine Linie, dass ich sage, ich muss hier sehen, das ist eine Verkündigung mit Autorität. So wie sagen, er sprach mit Vollmacht, nicht so wie die Schriftgelehrten. Zum Beispiel, nicht? Wird von Jesus gesagt im Neuen Testament immer wieder. Sagt er, und auf der anderen Seite braucht man, sagt er, eine Hermeneutik der Entmystifizierung und des Illusionsabbaus. Und die brauchen wir beide. Wir brauchen also einerseits eine Hermeneutik und ein Bewusstsein der Nüchternheit, der Entlarvung, des Zurücknehmens. Und wir brauchen auf der anderen Seite also diesen Sinn für die Fülle des Sinns und der Bedeutung. Und nur in dem gemeinsamen Wirken und Spiel der Dinge kann das gehen. Das gilt natürlich für Interpretation von Kunst, von Literatur, von Musik und es gilt eben auch für die Religionen, für alles. Also sagt er, nur so doppelbahnig haben wir es mit der Realität zu tun. Also einerseits, und da sind jetzt die Typen verschieden, da gibt es jetzt wieder Menschen und Theologen, die einen sind eher kritischer und vertreten eher das und die anderen sind eher so ein bisschen charismatischer und jeder muss gucken, wo seine Fehler stecken. Sie erinnern sich, dass ich immer gesagt habe, es gibt nicht die Mitte, was ich immer am Geld klar gemacht habe. Ich sage, hier gibt es, habe ich gesagt, das ist der Geizige, hier ist der Verschwender, jetzt gibt es nicht die Mitte, sondern es gibt hier den Großzügigen und hier den Sparsamen. Dass der Verschwender sich für großzügig hält, brauchen wir nicht zu diskutieren. Dass der Geizige sich für sparsam hält, brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Was ich diskutieren muss, ist, dass der Großzügige in der Gefahr ist, den Sparsamen für geizig zu erklären. Und der Sparsame den Großzügigen für verschwenderisch. Und das haben sie zwischen den Lagern bei uns in unserer Kirche. Mit den Konservativen, mit denen, die für den Papst sind, gegen den Papst und mit der Ehe und mit Kommunion für oder so. Dann muss man gucken, wo das wirklich zwei Mitten sind. Und der andere nicht, also außen das Extrem. Aber zum großen Teil läuft das darauf hinaus, den anderen als extrem einzuordnen. Und deswegen haben wir das so friedlos in unseren Diskussionen, da bis in die Zeitung hinein, in der Deutschen Tagespost, also in der Tagespost oder so etwas, wo dann die Lager da gegeneinander loslegen. Und jetzt eben bis hinein, leider eben bis da in die Kardinalsgruppen hinein, dass diese vier Leute, anstatt zu sagen, ein Kardinal hat immer ein Recht, zur Audienz empfangen zu werden zu können. Warum gehen die nicht einfach hin und sagen, wir kommen zu dir und reden mit dir? Aber nein, schreiben sie einen Brief als Plakat da draußen rum, einen offenen Brief. Man denkt sich, wo bewegt man sich denn da eigentlich? Nicht? Sollen sie hingehen und dann mit ihm reden und nicht sagen, der antwortet nicht und die Welt geht unter und der Nächste sagt schon, ja, wir warten auf den nächsten Papst, der wird das dann wieder in Ordnung bringen, höre ich dabei, lese ich von Spähmann, da kriege ich doch zu viel. Nicht? Also, warum soll es das nicht geben, dass der eine hier und der andere dort? Es gibt nicht die Mitte. Nicht? Sondern dass man da sieht, wie ist es, das geht natürlich nicht. Aber hier starr, da in der Mitte, das geht eben auch nicht. Wie sieht das aus? Und das ist eben reicher. Und da gibt es die einen wie die anderen. Und das ist auch sinnvoll, denn wir brauchen beide Hermeneutiken. Nicht? Um das nochmal zu sagen, wir brauchen die Hermeneutik der Entlarvung und der Nüchternheit. Und gucken wir erstmal an, was das so eigentlich ist. Und auf der anderen Seite wieder, nein, nicht zu sparsam hier, dann bleibt nämlich nichts mehr übrig, sondern wo nehme ich die Fülle mit hinein oder so. Und dann kann das doch im Austausch miteinander geschehen. Und deswegen liebe ich ja dieses Wort von Nietzsche so, dass die Wahrheit mit Zweien beginnt. Und dass immer wieder, also die Ordensgründe auch darauf abheben, die Leute sollen zu zweit. Jesus hat so angefangen, der hat seine Jünger zu zweit geschickt, immer zum Verkünden oder so. Nicht? Dass man einfach sich gegenseitig stützen kann und sich gegenseitig korrigieren kann, innerhalb dieses Feldes, die verschiedenen Typen. Natürlich ist der Petrus was anderes als der Paulus. Und dass man da sieht, wie geht das. Und das müsste eben hier damit berücksichtigt werden. Bitte?
Also zwei Arten von Wahrnehmung oder Sinnes. Wahrnehmung, Sinne. Die Sinne, Wahrheit aufzunehmen und den Sinn, Falschheit abzulehnen.
So ist es. Genau. Und das ist beides nötig. Und je nach Typ, der eine kann besser und der andere besser. Und deswegen ist das schön, dass man das weiß, bei Freunden oder beim Ehepaar oder was auch immer, dass man sieht, der eine ist eher da und der andere eher dort und dass man sich da gegenseitig ergänzt und stützt und korrigiert. Das ist das, was eigentlich dahin gehört, statt dass die bloß da aufeinander losdreschen, nicht? Was wirklich keine Lösung sein kann. Und daran liegt ihm. Also ich brauche diese Verschiedenheit dieser beiden Sprachen und der Möglichkeiten, um eben der Wirklichkeit gerecht werden zu können. Alleine schaffen wir es nicht. Sondern wir brauchen diese Balance durch jemanden, der nicht uns einfach bloß bestätigt, sondern der eben was anderes sagt vom selben. Und deswegen freut sich der Paulus und schreibt dann in seinem Brief an die Römer, er hofft, da bald hinzukommen, damit die sich gegenseitig im Glauben stärken. Der eine erzählt seine Erfahrung mit Gott und er erzählt seine und auf die Weise wird man reicher dabei. Jetzt haben wir erstmal unsere Pause. Schönen Dank.